Und ich bat den Bruder, er soll mal ruhig ein bisschen das Fenster öffnen. Ich glaube, Spurgeon sagte das einmal, neben der Gnade Gottes ist die frische Luft das Zweitwichtigste während eines Gottesdienstes. Und das tut gut, wenn auch die Luft nicht zu sehr verbraucht ist. Als erstes möchte ich Grüße aus der Gemeinde Hamm abgeben. Die Geschwister haben allesamt auch grüßen lassen. So möchte ich auch die Grüße weitergeben. Wir haben ja jetzt diese Tage zusammen verbracht über die Kommunikation in der Ehe. Nun aus Rücksicht auf speziell die älteren Geschwister möchte ich doch auch kurz sagen, das Wort bedeutet Verständigung und hauptsächlich das Miteinander reden in der Ehe. Das ist ein Wort, das nicht allen so geläufig ist. Ich persönlich bemühe mich in der Predigt, Fremdworte zu erklären, wenn ich sie gebrauche, denn allen sind diese Worte auch nicht bekannt und so geläufig. Und wie schön ist es, wenn das Reden miteinander in der Ehe, die Verständigung auf biblischer Grundlage vollzogen wird, mit Geduld, mit Liebe, mit Rücksichtnahme, mit Sanftmut, ebenso wie es in der Heiligen Schrift niedergeschrieben ist. Aber wenn die Menschen oder die Eheleute hart miteinander umgehen, dann ist es kein schönes Zusammensein in der Ehe. Aber Gott wollte, dass wir miteinander in Liebe die Ehen oder das Eheleben verbringen. Bevor ich mein Thema nenne, möchte ich eine Frage an jung Verheiratete stellen. Wenn ihr oder als ihr dort beim Standesamt gewesen seid und dort euer Ja-Wort gegeben habt, was habt ihr dort mitbekommen? Bitte mal laut. Ich habe es nicht verstanden. Ein Heiratsbuch, ja. Das nennt man auch Familienbuch. Und diese Frage wollen wir uns heute Morgen stellen. Was steht in eurem Familienbuch geschrieben? Ich werde gleich noch ein bisschen auf dieses Buch eingehen. Lesen möchte ich dazu aus dem Buch Esra, Kapitel 2, die Verse 61 und 62. Esra, Kapitel 2, die Verse 61 und 62. Und von den Kindern der Priester, die Kinder Habaja, die Kinder Hakots, die Kinder Basilei, der aus den Töchtern Basilas und des Gileaditas ein Weib nahm und ward unter ihrem Namen genannt. Sie suchten ihre Geburtsregister und fanden keine. Darum wurden sie untüchtig geachtet zum Priestertum. Es war für das alttestamentliche Volk sehr, sehr wichtig, dass die Geburtsregister festgehalten werden, besonders für das Priestertum, dass man wusste, der sowieso oder der Nachkomme aus diesem Stamm, der kommt wirklich aus dem priesterlichen Stamm und da ist nicht irgendwie eine gemischte Ehe vielleicht mit einem Menschen aus den Nachbarnvölkern, sondern da ist auch die Ehe oder der Stammbaum so fortgesetzt, dass da wirklich nur alle Menschen aus dem Volke Israel waren. Und nun meinte man hier, wir gehören ja auch zum Priestertum, die Namen, die hier genannt worden sind. Und man blätterte und suchte und forschte und wollte doch jetzt den Nachweis haben, so gesagt für unsere Zeit, man wollte das Familienbuch finden, wo alles drin steht, und man fand es nicht. Und also wurden sie nicht als tüchtig geachtet für das Priestertum. Sie wurden aussortiert. Man musste ihnen sagen, du kannst nicht Priester sein. Wir können das nicht nachprüfen, dass du wirklich dazugehörst. Du hast keinen Nachweis dazu. So gibt es ja verschiedene Bücher, die es auch in der Welt gibt. Es gibt wissenschaftliche Bücher, Lehrbücher. Und wenn wir Esra 6 aufschlagen, dann finden wir im zweiten Vers, da fand man zu Ametha im Schloss, das in Medien liegt, ein Buch und stand also darin eine Geschichte geschrieben. Das war ein Geschichtsbuch. Ein Buch, in dem die Geschichte des Landes, des Königshofes festgehalten wurde. Und wenn wir auch uns mit der Frage beschäftigen wollen, was steht in eurem Familienbuch geschrieben, dann ist das doch eine wichtige Frage. Denn wenn unser Leben zu Ende geht, wenn das Weltende kommt, dann lesen wir, dann werden die Bücher alle aufgetan. Und darin wird dann stehen, wie wir unser Leben verbracht haben, in welcher Art und Weise und ob es Gott wohlgefällig war. So trägt ja in der Familie die Mutter die Hauptverantwortung für die Erziehung, aber insgesamt sind beide Elternteile zuständig für die Erziehung, nicht nur ein Teil. Wenn ich also hier mal einiges aus unserem Familienbuch erwähnen darf, dann steht da geschrieben Stammbuch der Familie Kowalski-Hennig. Also meine Frau ist geborene Hennig. Und dann steht da weiter geschrieben eine beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch. Und dann steht da auch für meine Frau und für mich unser Name, unser Beruf, das Geburtsdatum, Geburtsort. Weiter sind auch noch die Eltern der Eheleute aufgeführt, also unsere Vorfahren. Und darum ging es dann eben auch um das, was ich hier in dem Buch Esra las. Die wollten auch wissen, wer sind die Vorfahren? Kommst du wirklich aus dem priesterlichen Geschlecht oder nicht? Und so steht auch in unserem Buch, in dem Familienbuch, alles so gut aufgeführt. Dann findet man in dem Familienbuch die Heiratsurkunde, wann wir geheiratet haben. Und danach kommt die Abstammungsurkunde. Da sind dann die Namen der Kinder aufgeführt, wann sie geboren sind, wo sie geboren sind. Und je nachdem, wie viele Kinder man hat, desto mehr Abstammungsurkunden gibt es dann in diesem Familienbuch. So ist auch diese normale Familie, die wir kennen, mit einem Familienbuch zu vergleichen oder überhaupt, sage ich mal, mit einem Buch zu vergleichen. Die ganze Familie wollen wir jetzt wie ein Buch vor Augen haben und die Kinder, das sind die Blätter, die dort in diesem Buch zu finden sind. Und die Eltern, die sind der Umschlag, der Einband des Buches. Und dieser Umschlag, der ist meistens, ja, je nachdem, wie man die Bücher aufgibt und bestellt, aber oft sind die Einbände schön stark. Und dann ist auch der Einband ein wenig größer als die Blätter. Schaut euch mal unser Gesangbuch an, dann werdet ihr das feststellen. Der Einband ist ein bisschen größer und wenn wir ein Buch so ins Regal hineinstellen, dann hängen die Blätter sozusagen in der Luft, weil sie schön miteinander mit dem Einband befestigt sind. Aber die ganze Last, wenn das Buch steht, die ruht auf dem Einband, also auf die Eltern. Da ist der ganze Inhalt auch drauf gestellt und wird so getragen. Nun, wenn ich da oder dort in den Gemeinden bin, dann singt man mit, nimmt auch ein Gesangbuch in die Hand und dann trifft man manchmal ein Gesangbuch an, das ist ein Blatt rausgerissen. Andermal habe ich schon ein Gesangbuch gehabt, da hat ein Kind so fröhlich gemalt und ich kann nur sagen, wir haben unsere Kinder sehr angehalten, kostbare Bücher schön, ordentlich zu behandeln, Für die Kinder gibt es ein Malbuch. Kinder, das könnt ihr euch ruhig merken. Also wenn ihr malen wollt, zu Hause fragt die Mama, worauf ihr malen könnt und nicht irgendein Buch nehmen. Und dann wird losgemalt oder an die Tapete. Das gibt auch Probleme, wenn ihr da malt. Also dann nehmt nur das, was die Eltern euch wirklich erlauben und auch geben. Aber dann haben wir auch den Kindern immer wieder beigebracht, ich glaube besonders so das älteste Kind, das hat immer die Blätter ganz schön vorsichtig so umgelegt. Wir haben darauf geachtet, nicht einfach nehmen und so ruckartig reißen. Und dann ist das Blatt eingerissen, sehr schnell. Also ein Buch ist auch etwas Kostbares. Auch das wollen wir schätzen und da haben wir das Buch der Bücher, die Bibel. Damit gilt es, vorsichtig umzugehen, es zu schätzen und ordentlich zu halten. Und wir als Eltern wollen immer gerne oder Großeltern darauf achten und es den Kindern auch so beibringen, dass man in kostbaren Büchern nicht malt und nicht irgendwie rau damit umgeht. So stehen also die Bücher im Regal auf dem Einband und die Blätter werden vom Einband getragen. Und das, ihr lieben Eltern, ist unsere Aufgabe, dass wir die Kinder auf Gebetshänden tragen, dass wir ernst für sie beten, ja, und wo wir die Not empfinden, ich sprach auch jetzt mit einem Bruder aus eurer Mitte, wo das eine Kind Gott nicht dient, dass sie dafür fasten, es immer wieder sozusagen auf Gebetshänden vor Gott bringen, dass das Kind selig wird. Also wir Eltern, wir sind der Einband, die wir den Inhalt tragen, die Kinder, unsere Nachkommen. Und dass wir diese immer wieder vor dem Herrn bringen mit allem Ernst. Und wenn wir so an das ernste Gebet der Hanna denken, die auch dort ein doch gerne Nachwuchs haben wollte und auch den Vorsatz gefasst hat, Gott, wenn du mir das Kind gibst, dann will ich es dir ganz zurückgeben. Das hat sie getan. Das Kind wurde von Geburt an, ja schon vor der Geburt auf den Händen getragen. Und der Sohn dieser Samuel war ein solch gesegneter Mann Gottes auf dieser Erde. Warum? Weil da eine Mutter war, die wie ein Buch einband ihr Gebet, auch ihr Kind auf Gebetshänden trug. Die Eltern haben eine Aufgabe den Kindern gegenüber. Sie müssen dafür Sorge tragen, dass der Einband tadellos bleibt. Und dazu sind auch Ermahnungen nötig. Dazu ist Kommunikation nötig, mit den Kindern zu sprechen, den Kindern das Wort Gottes vorzulesen oder aus der Kinderbibel vorzulesen. Und wenn man abends die Andacht macht und Dinge da waren, die nicht gut waren, dass man sagt, schau mal Kind, so steht es geschrieben, so erwartet Gott es von den Kindern und Gott erwartet es von uns Eltern, dass wir euch Kindern das lehren, euch das so beibringen, danach habt ihr euch auszurichten und wir als Eltern, wir müssen uns einmal vor Gott verantworten, wie habe ich meinem Kind das Wort Gottes nahegebracht, habe ich es pflichtbewusst getan oder war man nachlässig darin? Der Wandel der Eltern sollte immer wieder so schön und ehrbar und ansehnlich bleiben, wie ein schöner Einband eines sehr geschätzten Buches. Ich besitze eine Bibel von 1891 und für das Alter ist der Einband noch beachtlich. Der ist nicht mehr ganz neu, über 100 Jahre alt, aber er ist noch stabil und trägt noch den Inhalt. Das ist die Wichtigkeit oder das ist die große Bedeutung eines Einbandes, eines guten, stabilen Einbandes, eines Buches. So schützt der Einband die Blätter und unsere Aufgabe als Eltern ist es, die Kinder zu schützen oder sie auf den Weg des Lebens hinzuweisen. Viele Bücher sind so auch hergestellt. Manche sind ja geklebt, aber viele gute Bücher, auch unsere Gesangbücher, die sind mit Fäden verbunden und dann noch nachträglich schön eingebunden. Und so sollen die Eltern die Kinder mit dem Band der Liebe umfassen, so einbinden, dass es stabil bleibt. Ein nur so geklebtes Buch, da passiert es manchmal ganz schnell, und wenn es noch schlecht verarbeitet ist, da kann man noch so vorsichtig mit umgehen. Da habe ich so ein Buch gehabt, da hat man lose Seiten und man wird da gar nicht mit fertig. Die kommen und lösen sich alle raus. Das ist dann so der Nachteil eines geklebten Buches, das nicht gut verarbeitet worden ist. Aber wir wollen nach der Schrift der Bibel handeln und wollen dieses Band der Liebe auf mit allen Blättern gut versehen, dass kein Blatt rausfällt, dass kein Blatt verloren geht, dass keine Kindesseele verloren geht. Das soll für uns wichtig sein, als Eltern, dass wir auch so diese Familienbande, man spricht ja auch von Familienbande, so festhalten, so füreinander da sind, dass die Kinder immer wissen, ja, zu Hause ist ein Ort, da kann ich mit allen Dingen hinkommen. Und da ist auch ein Ort, das hatten wir auch jetzt in den Tagen so gut behandelt, wo die Gemeinschaft, wo die Unterhaltung stattfindet. Und eine unserer Töchter, die kam mal nach Hause und hatte so das Herz voll, ich glaube, es kam wohl von der Schule, das Kind. Und ich weiß nicht, was meine Frau da gesagt hat, ob sie jetzt nicht so Zeit hatte oder so. Da hat diese Tochter das ganz einfach zum Ausdruck gebracht. Ihr seid meine Eltern, ihr müsst mir zuhören. So schön, ja. Ihr müsst uns zuhören. Wir müssen uns also Zeit nehmen. Die Kinder sind so vollgeladen, wenn sie von der Arbeit kommen oder von der Schule, haben so manches berichtet. Und ich weiß, es passt uns nicht immer. Doch jetzt sage ich dann schon mal, ich muss machen, heute ist Mittwoch, mach kurz, erzähl nicht zu langsam, zu ausführlich. Aber das wollen wir doch auch daraus lernen, dass wir dann ganz Ohr sein sollen, wenn die Kinder uns etwas zu erzählen haben, dass wir uns auch dafür Zeit nehmen, nur zuzuhören. Und vielleicht sind wir so beschäftigt, hören mit einem Ohr zu und mit dem Gedanken sind wir bei der Arbeit, aber es kann durchaus sein, dass uns irgendwann später die Erzählung in den Sinn kommt und wir sagen, na halt, was hat das Kind da gesagt, das ist doch irgendwie wichtig für mich, da muss ich nochmal zurückgreifen, und da mag es dann auch um den Schutz des Kindes gehen bezüglich der Seele, dass man warnt, dass man darauf hinweist, du, das hast du so und so getan oder da hast du solche Gemeinschaft, sei da ein bisschen vorsichtig, ein bisschen zurückhaltend, das könnte auch deiner weiteren Entwicklung zum Schaden sein. Und nur mit diesem Band der Liebe kann man Vertrauen, Zutrauen der Kinder gewinnen und auch erhalten. Nun nehmen wir mal so es an, dass auch hier das Buch ist, und wen wollen wir nun vorne auf der ersten Seite des Einbandes nehmen und wen auf die Rückseite? Nehmen wir mal die Mutter vorne, dass das die erste Seite ist des Einbandes. Was sollte dort auf dieser Seite stehen? Dort sollte zum Beispiel uneigennützige Opferfreudigkeit stehen. Ich bin da für meine Familie, für meine Kinder, und wenn es auch manchmal schwer werden will, ich will mein Bestes tun für die Familie, auch für den Herrn, was da auch zu tun ist, das will ich dem Herrn, für den Herrn tun und mein auch in dienender Liebe dem Herrn dienen. Auch das sollte darauf stehen, auf diesen Einband ganz vorne weg. Und wir lesen da von der Salbung des Herrn in Bethanien in Markus 14, Vers 3. Und da er, also Christus, zu Bethanien war, in Simons des Aussätzigen Hause, und saß zu Tische, da kam ein Weib, die hatte ein Glas mit ungefälschtem und köstlichem Nadenwasser, und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. ihr Wunsch war es, dem Herrn das Beste zu bringen, was sie hatte, dieses teure Nadenwasser, das so kostbar war, weil es auch so weit her transportiert werden musste. Und Christus sagte zu ihr, sie hat getan, was sie tun konnte. Und wenn wir auch das zu tun, was wir tun können, dann wird die segnende Hand Gottes über uns ruhen, dann wird dieser Bucheinband immer schön bleiben und ohne Tadel auch stabil genug. Dort wird nichts auftreten, was zu beanstanden wäre. Und das Wichtigste ist sicherlich das, dass auf dem Einband, auf dem Umschlag, auf der Seite der Mutter steht, sie war eine Beterin. Sie hat so ernst gebetet wie die Frau, die für die besessene Tochter bat, nach Matthäus 15, Vers 28. Vielleicht schlagen wir das mal auf, Matthäus 15. Ich lese mal ab Vers 25. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach, es ist nicht fein, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach, ja, Herr, aber doch essen die Hündlein von den Brosamlein, die von ihrer Herren Tisch fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst, und ihre Tochter ward gesund zu derselben Stunde. Und was mich hier immer so bewegt bei dieser Unterhaltung, die Frau wurde abgewiesen. Die wurde nicht gleich willkommen geheißen vom Herrn, sondern Christus sagte erstmal, es ist nicht schön, dass man das Brot den Kindern wegnehme und es vor die Hunde werfe. Und doch antwortete sie, und doch essen die Hündlein von den Brosamlein. Ihr Herzensanliegen war es, ich brauche Hilfe. Hilfe für mein Kind, Hilfe für meine Tochter. Und verschiedene Geschwister sind auch unter uns, die brauchen auch Hilfe für ihre Tochter. Und manche Kinder kommen zur Versammlung und man beobachtet es als Eltern und sieht, es mangelt. Und man bringt das zu Gott und bittet darum, Herr, gib dem Kind doch mehr Eifer, lenke doch den Blick des Kindes, wenn er sich auch schon bekehrt hat, auf das, was wichtig ist, dass es nicht das Ziel aus dem Augenmerk verliert, dass es sich nicht mit Dingen dieser Zeit verzettelt und in Lauheit und Trägheit hineingerät. Das ist unsere Aufgabe, die wir doch als Eltern auch tun sollten, die Kinder so mit im Gebet zu tragen, wie der Einband diese Blätter trägt. Und was sollte auf die Seite des Vaters stehen? Ganz ohne Zweifel auch das Gebet vorneweg, genauso wie die Mutter, sollte auch er für die Kinder beten und ein gutes Vorbild sein. Und dann ist es auch wichtig, dass die Eltern sich Zeit für die Kinder nehmen. Die Mutter ist ja meistens den ganzen Tag mit den Kindern zusammen. Aber wie sieht es mit den Vätern aus? Nehmen die sich auch Zeit für die Kinder? Da las ich vor einiger Zeit von einem Herrn Kleine, Fan aus Detmold, eine schöne Begebenheit. Und da war es so, dass der Vater, und er selbst schreibt, ich kam jeden Tag spät aus dem Büro nach Hause und brachte meistens Arbeit mit, die ich nachts oder am Wochenende erledigte. Ich dachte immer, meine drei Kinder macht das nichts aus. Doch eines Abends belehrten sie mich eines Besseren. Sie standen Spalier, als ich heimkam. Kennst du diesen Mann? Fragte meine mittlere Tochter meinen jüngsten Sohn. Nein, antwortete der kopfschüttelnd. Doch, sagt die Älteste, das ist der Mann, der jeden Abend und am Wochenende mit einem Stapel Akten aus der Stadt zum Arbeiten hierher kommt. Ist das nicht süß und doch so belehrend? Da ist der Vater, aber er ist für die Kinder ein fremder Mann, die kennen den gar nicht. Und das sollte auch die Väter ermutigen und anspornen, sich genügend Zeit für die Kinder nehmen. Und dann noch etwas weiter, eine Forschergruppe aus Amerika wollte mal wissen, wie viel Zeit nehmen sich denn die Väter in Amerika für ihre Kinder zum Kommunizieren und zum Spielen. Das wollten sie gerne mal wissen. Zuerst fragten sie eine Gruppe Väter, um ihre Zeit zu schätzen, die sie mit ihren Einjährigen, also mit den einjährigen Kindern täglich verbringen, und bekamen eine durchschnittliche Angabe von 15 bis 20 Minuten. So empfanden das die Väter. Also täglich beschäftige ich mich mit dem einjährigen Kind so bis 20 Minuten. Um diese Angaben zu überprüfen, befestigten die Forscher auf den Hemden der kleinen Kinder Mikrofone für den Zweck, um den wirklichen Kontakt mit dem Vater aufzunehmen. Das Ergebnis dieser Studie war schockierend. Die durchschnittliche Zeit, die die Väter mit den kleinen Kindern verbrachten, war 37 Sekunden pro Tag, nicht 20 Minuten. Die direkte wechselseitige Kommunikation, also dass man mit dem Kind wirklich auch Worte wechselte und mit dem Kind sprach, die betrugen 2,7 Begegnungen täglich. Also knapp dreimal am Tag hat man miteinander gesprochen, die 10 bis 15 Sekunden andauerten. Also sehr, sehr kurz. Man hat nur ein paar Worte mit dem kleinen Kind gesprochen, das war's am Tag. Das, so scheint es, repräsentiert den Beitrag zu den väterlichen Pflichten für Millionen von amerikanischen Kindern. Also wie oder was steht auf der Seite der Väter? Nimmst du dir Zeit für den Umgang mit deinen Kindern? Oder ist es dir wichtiger, eine gut bezahlte Arbeitsstelle zu haben, oft außer Haus zu sein und wenig mit den Kindern zusammen zu sein? Ich weiß, man muss da Abstriche machen. Wofür entscheide ich mich? Und ein Bruder, der hat einen Techniker gemacht, und für einen Techniker gibt es ja dann auch manchmal ganz attraktive Angebote, dass er die annehmen könnte, wo er vielleicht auch auf Reisen wäre unterwegs. Aber er sagt, ich bin dann wahrscheinlich zu oft von der Familie weg. Er hat eine weniger gut bezahlte Arbeitsstelle, aber er ist oft zu Hause bei den Kindern und mit der Familie zusammen. Die Kinder warten schon immer, wenn ihr Papa kommt. Was steht auf dem Einband? Was ist wichtiger? Gott wird nicht danach fragen, ob du deine gut bezahlten Arbeitsstellen hattest, vielleicht ein Haus oder noch deinen Wohlstand erhöht und verbessert hattest. Gott wird fragen, wo sind deine Kinder? Warum hast du dir nicht mehr Zeit für sie genommen und sie nicht mehr auf den Weg des Lebens hingewiesen? Ja, wir wollen darauf achten, was in unserem Familienbuch niedergeschrieben steht. Und wenn ich von diesem Band der Liebe sprach, dieses Band der Liebe darf nicht zerrissen werden, und es wird durch das Zusammensein mit den Kindern verstärkt und sozusagen wird von dem Buch der Staub immer wieder abgewischt, wenn ich zusammen bin mit den Kindern. Denn wir wissen, wenn wir ein Buch lange stehen lassen, es ungepflegt lassen, es verstaubt. Und wenn wir einmal oben drauf blasen, dann sehen wir, wie die Staubwolke fliegt. Aber wenn wir ein Buch immer wieder zur Hand nehmen, dann ist da kein Staub drauf. Dann ist es in guter Benutzung und das sieht man dann auch. Und so muss auch der Umgang mit den Kindern gepflegt werden. Er darf nicht vernachlässigt werden. Dieses Band der Liebe darf nicht zerrissen werden. Und zerreißt dieses Band oder zerreißt auch die Fädelung in den Büchern und wird vielleicht ein Teil wie zum Beispiel bei einer Scheidung wird ein Teil abgerissen, vielleicht die hintere Seite des Einbandes. Dann stell mal ein Buch hin und du wirst sehen, es steht schief. Die Blätter ruhen, stützen sich und auf einer Seite steht noch das Buch auf den Einband und es steht nicht mehr gerade. Und so ist es auch, wenn es nicht mehr in der Ehe in Ordnung ist, wenn vielleicht die ganze Erziehung nur noch auf der Schulter eines Elternteils ruht. So darf es nicht sein. Dahin sollte es auch nie kommen. Dafür sollten auch diese Tage sein, dass die Ehen befestigt werden, dass es in den Ehen besser wird und doch auch hier alles nach biblischer Weise vorwärts geht. Ja? Und wenn dann die Bindung losgeht oder wie ich sagte, ein Buch nur geklebt ist, dann verstreuen sich die Blätter bald schnell und die Kinder gehen hierhin und dahin, weil das Band der Liebe nicht mehr zusammenhielt in der Familie und die Verständigung nicht mehr da war. Der eine ging seinen Weg, die Kinder wieder den anderen und der zweite Ehepartner geht auch so seinen Weg. Ja, wo bleibt dieses Miteinander, das Miteinander reden, das füreinander beten und vor allen Dingen das Zusammenbeten? Es ist schade, wenn ein Einband unansehnlich wird. Schade, wenn die Eltern vielleicht lau oder träge werden im geistlichen Leben. Und das färbt dann auch meistens auf die Kinder ab. Und wenn Eltern Gottesdienste unregelmäßig besuchen, ich sage es immer wieder, dann beobachtet es mal, das färbt sich ab auf die Nachkommen. Und dann ist es fast keine Frage mehr, dass die nächste Generation, dass die Kinder sich zerstreuen, dass die Kinder nicht mehr zum Gottesdienst kommen, wenn sie erst mal selbst entscheiden können. Beobachte das mal. Und deshalb, ihr lieben Eltern, versucht euer Bestes, immer wieder im Haus Gottes zu sein, da zu sein, wo sich das Volk Gottes versammelt. Und lieber Vater, liebe Mutter, schau mal voraus zum Gerichtstag, an jenem Tag, wo alle Völker vor Gott treten werden und dann bedenke doch auch darüber, wie dein Stand jetzt ist. Ist er wirklich geistlich, ist er eifrig oder wie ist er? Da schrieb mal jemand, von allen Gütern, die wir zu verwalten haben, geht nichts mit in die Ewigkeit, als nur die Seelen unserer Kinder. Alles andere ist Arbeit für das Grab. Das hat der Schreiber schön ausgedrückt. Alles andere ist Arbeit für das Grab, alles andere bleibt zurück. Was der Kinderseele zugute kommt, reicht über das Grab hinaus. Wir finden es als höhere Werte wieder in der Ewigkeit. Das sollten wir bedenken. Alles andere, was hier ist, ist fürs Grab, das bleibt zurück. Aber die Kinder, die finden wir oben in der Ewigkeit wieder und dürfen dort sein. Und wenn ich auch von dem Einband sprach, da habe ich mal aus der Evangeliumsposaune September 2009 einen Abschnitt hier nieder und rausgeschrieben. Dann schreibt jemand so, wollte Gott, ich könnte es jeder Mutter ins Herz schreiben, dass nach Gottes Willen sie die Hauptverantwortlichkeit für die sittliche und geistliche Wohlfahrt ihres Hauses trägt. Ist die Mutter nur eine oberflächliche Modedame ohne Gebet und Glauben oder ist sie gleichgültig gegenüber der geistlichen Wohlfahrt ihrer Kinder, so nimmt die ganze Atmosphäre im Haus diese Färbung an. Der Zug nach unten, den sie im Heim ausübt, ist zu stark, um durch den Zug nach oben am Sonntag im Hause Gottes überwunden werden zu können. Tut sie auf der anderen Seite ihr Bestes, den Herrn Jesus Christus ihrer Familie lieb zu machen, nimmt sie jede Gelegenheit wahr, die ihren dem Herrn näher zu führen, verstärkt sie die Wirkung des Evangeliums am Sonntag durch ihren mächtigen Einfluss. So ist so gut wie gewiss, dass Gott die Glieder der Familie auch eins zu sich ziehen wird. Dann ist der Einband schön, wenn das so ist. Wenn beide Elternteile bemühen, den Blick und auch das Bestreben immer wieder nach oben zu lenken, zur ewigen Seligkeit, und man dahin schaut, was hinter dem Grab liegt, in der Ewigkeit, und dass man dafür sorgt, auch für die Kinder. Wenn nun ein Familienbuch erstellt worden ist, dann füllen sich die Blätter mit Text. Zuerst sind die Blätter leer, wenn das Kind neu geboren wird, so als in Bildsprache dargestellt. Sie sind schön, sie sind rein, sie sind ordentlich. Und im Laufe des Lebens füllen sich die Seiten eines jeden Lebens mit Text. Was steht nun darin geschrieben? Da werden Erinnerungen niedergeschrieben, Lebensbilder werden gezeichnet und aufgeschrieben. Und es liegt dann, jetzt speziell für die Kinder gesprochen, an jedem Kind selbst, was auf den Seiten geschrieben steht. Nun spreche ich euch Kinder und Jugendliche an. Es wird auch einmal in eurem Lebensbuch oder es wird auf euren Seiten geschrieben stehen, wie ihr den Eltern gegenüber gehandelt habt, ob ihr gerne getan habt, was die Eltern sagten oder nicht. Und liebes Kind, was steht nun auf deiner Seite geschrieben, lieber Jugendliche? Was ist da schon an Lebensbildern niederzuschreiben gewesen? Steht da vielleicht manches Betrübliche in der Familiengeschichte, dass man frech und ungehorsam war, wie Absalom, dem Vater viel Ärger bereitete, ihm widerstand und nichts annahm von dem, was der Vater sagen wollte? Das ist doch das, ja, vielleicht jedes Generationsproblem, dass man in ein Alter hineinkommt, wo man erstmal meint, ach, was die Eltern sagen, die haben ja gar nicht mehr recht. Also was ich sage und wie ich das sehe, das sehen die anderen Jugendlichen ja auch so. Ja, das glaube ich dir gerne, aber die Bibel sieht das nicht so. Die Bibel sieht das ganz anders. Die Bibel möchte, dass du deinen Eltern folgsam bist. Steht vielleicht auf deiner Seite geschrieben, ich habe mich bekehrt, eine Weile Gott gedient, aber dann wieder die Welt lieb gewonnen, wie Demas. So steht es in manchen Büchern oder auf manchen Seiten geschrieben. Und wenn wir auch nun nochmal zu unserem Ausgangsvers zurückgehen, sie suchten ihr Geburtsregister und fanden keine, darum wurden sie untüchtig geachtet zum Priestertum. Ja, wenn du dich einmal bekehrt hast, dein Name im Buch des Lebens stand, aber du nicht mehr Gott treu gedient hast, dann stehst du nicht mehr im Lebensbuch. Dann brauchen die Engel, so rede ich jetzt in Bildersprache, oben gar nicht schauen in dem Buche des Lebens. Dein Name steht nicht mehr. Gott hat ihn ausgelöscht, weil dein Name dann nicht mehr zu finden ist und du bist auch nicht tüchtig, im Himmel einzugehen, weil du das irdische Priestertum verloren hast. Denn wir sind ja Könige und Priestertum und Priester nach dem Neuen Testament. Oder steht auch in deinem Buch auf deiner Seite geschrieben, der Sohn ist genauso träge im Geistlichen wie der Vater oder wie manch anderer. Oder steht auch geschrieben, die Tochter ist wie die Mutter, nicht so eifrig im Gott dienen, hat so andere Interessen. Das geistliche Wohlergehen oder der Niedergang einer Gemeinde hängt doch davon ab, wie die Kinder der jeweiligen Generation erzogen wird. Und ist da viel Eifer in der Gemeinde, viel Sorge um die Kinder, dann geht es auch in der nächsten Generation der Gemeinde gut. Und das ist eine Gemeinde, wo man seine Freude dran haben kann, wo man sich freut, dass man Gott dient von Herzen, dass da Beter sind. Und in manchen Fällen beobachtet man es schon früh und man trägt wirklich Sorge, ernste Sorge und fragt sich, wie wird es mit den Kindern werden oder mit dem Kind aus der oder jener Familie. Das sind manche betrübliche Familiengeschichten, aber vielmehr wünschte ich euch allen erfreuliche Familienchroniken, eine erfreuliche Familiengeschichte, dass man auch da lesen kann, er ist wiedergeboren, dann und dann. Sein Name steht im Buche des Lebens. Und er erfüllt die Aufgaben in der Gemeinde, ist geheiligt durch das Blut Jesu. Er wohnt in Zion, in der Gemeinde Gottes. Dort ist sein Wohnort. Ist der Wohnort auch wichtig? Die Bibel spricht ja auch von Babylon als Bild, da wo geistliche Verwirrung ist. Also verschiedene Lehren sind, aber nicht die vollkommene biblische Wahrheit anzutreffen ist. Und deshalb sollte doch auch jeder sich fragen, wo ist denn mein Wohnort, wo ist mein geistliches Zuhause? Ist mein geistliches Zuhause wirklich in der Gemeinde Gottes? Ist es da, wo die Wahrheit frei verkündigt wird und wo auch wir nach bestem Wissen nach der Heiligen Schrift und nach der biblischen Lehre leben? Und wenn man das nicht klar sieht, dann ist auch nicht verwunderlich, wenn dann vielleicht die Kinder dann auch hier mal fragen, da mal schauen und da mal suchen und sie später kein geistliches Zuhause haben und sich, wie man manchmal so sagt, überall wohlfühlen. Ob da nun die Wahrheit gepredigt wird, eine Taufwiedergeburt gepredigt wird oder vielleicht wird da noch nicht einmal die Erlösung gepredigt. Man geht dorthin und dahin und ist doch gut, ja. Aber Gottes Wort spricht so deutlich, dass wir doch die Wahrheit behalten sollen, dass wir darauf achten sollen und auf die Lehre. Und da versammle dich nur immer da, wo die reine Lehre gepredigt wird. Das ist in Zion, in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Ja, was steht denn auf deiner Seite, liebes Kind? Ich wünschte, dort würde stehen, ich war den Eltern immer gehorsam und untertan, so folgsam wie auch Christus als Kind seinen Eltern untertan war. Ich habe mich früh bekehrt, bin lebenslang treu geblieben und ich habe den schönen jungen Samuel vor Augen, der so treu Gott dient. Und so will ich auch werden. Trachte doch danach, achte darauf, dass solche Sachen in deinem Familienbuch geschrieben steht, auch du, lieber Jugendliche, liebe Jugendliche, dass diese Chronik bei dir zu finden ist. Nichts anderes, sondern das, was wir auch an schönen Vorbildern in der Heiligen Schrift niedergeschrieben finden. Denn es kommt der Tag, so lehrt uns Gottes Wort, da werden alle Familienbücher aufgetan werden. Ich lese uns aus dem Propheten Daniel, Kapitel 7, den 10. Vers. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl, 1000 mal 1000 dienten ihm, 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. Das Gericht ward gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Sie wurden geöffnet. Und in diesem Sinne sind dann auch alle Familienbücher geöffnet. Jedes Blatt im Einzelnen wird dort vorgelegt, wird dort verlesen werden, wie der Mensch gelebt hat, ob er gottesfürchtig war oder nicht gottesfürchtig war. Und diejenigen, die eine gute Familienchronik hatten, die wirklich Erlösung erlangt und bewahrt haben, die werden zur Rechten gestellt. Und bei denen, wo so viel Negatives auf den Seiten stand, die werden zur Linken gestellt. Und das ist dann der Abschluss jeder Familienchronik, jeder Staatschronik und Landeschronik. Dann findet alles, aber auch alles ein Ende. Und da ist die Frage, die wir uns auch heute stellen wollen: Was steht in meinem Familienbuch geschrieben? Was steht in unserem Familienbuch geschrieben? Ist es das, woran der Herr gefallen hat? Ja, die Bücher werden alle aufgetan und dort wird dann niedergeschrieben stehen, ob der Mensch wirklich wiedergeboren ist und durch die Wiedergeburt sein Name ins Lebensbuch eingeschrieben wurde. Und wir hatten bei uns so ein Ehepaar, die haben dann auch schon so mal dort Versammlungen besucht oder woanders und waren einige Male bei uns und jetzt auch zu Hause. Und dann kam die Sprache auf das Kirchenbuch. Der Mann, er war dort oder ist noch wohl in einer Stadt, in einer Gemeinde dort eingetragen. Und ich sagte, ja, wir haben kein Kirchenbuch. Der Mensch, er kann im Kirchenbuch stehen, wird also von den Menschen als erlöst angesehen. Aber da mag Sünde vorgefallen sein. Christus hat ihn schon längst aus dem Kirchenbuch gestrichen. Aber hier steht er noch und wird als Mitglied geachtet. Das ist nicht biblisch und sowas finden wir auch nicht in der Bibel. Und dann haben wir da jetzt ein Gast aus Afrika. Sie fragte wohl auch danach dem Familien- oder nach dem Kirchenbuch. Und meinte sie, wenn so mehrere hundert Leute da sind, dann wäre das doch gut. Aber nachher fiel mir ein, ich kam da nicht gleich drauf. Wir lesen in der Heiligen Schrift, da bekehrten sich einmal 3.000 und nachher nochmal 5.000, 8.000. Aber vom Kirchenbuch, das vielleicht Petrus führen sollte, steht doch nichts geschrieben. Aber sie standen doch alle im Buche des Lebens geschrieben. Auch die größte Gemeinde braucht kein Kirchenbuch, sondern die Namen müssen im Buche des Lebens niedergeschrieben sein. Darauf kommt es an. Man schaut ja schon manchmal so als Wächter mit Sorge auf so manche Familie. Und so möchte ich euch alle ermahnen, besonders ihr Eltern, die ihr eure Kinder noch zu Hause habt, achtet mit Fleiß, was in eurem Buch geschrieben steht, weist den Weg zum Himmel mit Fleiß und seid nicht nachlässig. Sicherlich, manchmal mag der Vater sagen, ich habe abends noch das zu tun, das müsste ich noch erledigen und die Mutter hat auch ihre Pflicht. Aber nehmt euch doch Zeit zur Andacht und Ruhe zum Gebet und zum Miteinander, dass auch miteinander gesprochen wird über das, was das Wichtigste ist. Über die Dinge des ewigen Lebens. Und achtet mit Fleiß darauf, dass eure Seiten mit Gutem niedergeschrieben werden. Und wenn das in Vergangenheit nicht so gewesen ist, ob jung oder alt, bringe es mit Gott in Ordnung. Sei auch bereit, den unteren Weg zu gehen. Und manchmal entstehen Schwierigkeiten und dann sagt der eine, ich bin schuld und der andere, ich bin nicht schuld und der andere sagt aber das Gleiche. Und in Wirklichkeit sind beide schuld und müssen es vor Gott in Ordnung bringen. Warum warten? Warum sich nicht demütigen? Warum nicht sagen, ich bin schuld? Christus hat alle Schuld der Menschen auf sich genommen und war es jetzt doch gut für uns, dass er die Schuld auf sich genommen hat. Und was hindert einem daran zu sagen, wenn noch Probleme sind, ja, ich bin auch schuldig. Das ist dem anderen treu zu bekennen. Und dann wird man sehen, wie das Eis dahin schmilzt und wieder alles gut ist und man wieder in Harmonie zusammen leben kann. Wir haben in der Einleitung dieses Wort gehört, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und dir vertraut ist. Sintemal, du weißt, von wem du gelernt hast. Und mit diesem Wort möchte ich auch jetzt zum Abschluss kommen. Dieses Wort ist wichtig, denn wie schon im alten Bund das Gesetz von Generation zu Generation weitergegeben wurde, dass auch, die Priester wussten, wie sie jetzt ihren Dienst im Heiligtum auszuführen hatten oder andere Aufgaben zu erfüllen waren, so geben wir die biblischen Wahrheiten doch auch weiter von Generation und Generation. Aber es ist ja so, das Neue ist ja immer so interessant. Und man hat heute den PC oder auch manches andere, liest vielleicht das eine oder das andere und dann sieht man hier was und da was. Oh, das ist aber so schön, so ansprechend. Man wird so Feuer und Flamme dafür und man stürzt sich vielleicht darauf wie die Bienen auf eine Blume und sagt, das ist es, sowas brauche ich, sowas brauchen wir vielleicht als Gemeinde. Und merken nicht, beschäftigen sich vielleicht zu wenig damit, dass das fremdes Feuer ist, was da so brennt und wofür man so ereifert ist. Eine falsche Lehre dahinter steht, dass es schriftwidrig ist. Vielleicht hat auch mancher schon die Erfahrung so mit dem Auto gemacht. Er dachte, ach, mein altes Auto, ich verkaufe es mal und kaufe mir ein neues. Und dann kommen die Probleme mit dem neuen Auto. Man hat sich so gefreut auf das Neue, war so begeistert davon. Aber nicht umsonst, geliebt im Herrn, sagt Paulus, du bleibe bei dem, was du gelernt hast. Und als ich den Spielchor sah, die sind ja so ungefähr um die 60 da so zum Teil gleich am Anfang, dachte ich, das sind doch alles auch ältere Geschwister, die auch wissen, wo, von wem sie gelernt haben, die auch noch gegründet sind in den biblischen Wahrheiten. Geschwister, bleibt dabei. Streckt euch nicht nach was Neuem aus. Und man könnte vielleicht mehrere Beispiele hier anführen. Da hat man sich so nach Neuem ausgestreckt und war so begeistert davon. Und jetzt ist man mit den Nerven am Ende und bedauert es, dass man den Weg gegangen ist, den man so eingeschlagen hat und nicht bei dem blieb, wo, was man hatte. Und das beiseite schob und sich so auf das Neue gestürzt hatte. Ja, welch ein Herzeleid kommt dadurch manchmal auf. Und warum sagt Paulus das? Weil er vorher von verführerischen Menschen spricht. Und das ist beides miteinander verbunden. Wenn wir bei dem bleiben, was wir haben, dann wissen wir, was wir haben. Das erfreut unser Herz und wir vertiefen uns in diese biblischen Wahrheiten. Aber das Neue, was da so interessant ist, du weißt nicht richtig, was dahinter steckst und magst so in Not geraten, dass ich nur an diesen Vers erinnern möchte. Bleibe doch bei dem, was du gelernt hast und schau, dass das Familienbuch mit einer guten Chronik ausgefüllt wird und dass du sagen kannst, wie es auch im Alten Bund heißt, hier bin ich und meine Kinder. Amen.